Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit zwei ganz großartigen Gästen und einer Marke, die mich schon, seit ich denken kann, begleitet. Herzlich willkommen, Joanna und Theresa von Lego. Moin.
Dankeschön. Moin.
Hi, servus, guten Morgen.
Ja, schön. Servus. Sehr gut, dass wir hier auch mal ein bisschen, hier wird immer Moin gesagt. Endlich haben wir auch mal ein bisschen süddeutsche Vertretung.
Ganz genau.
Ich glaube, über Lego muss man ja eigentlich nicht vorstellen. Ich habe trotzdem jede Menge Fragen, gerade wenn es darum geht, wie entwickelt man eigentlich so eine starke Marke mit so einer positiven Legacy eigentlich weiter. Ich stelle mir das gar nicht so trivial vor. Aber da steigen wir gleich zu ein. Aber bevor wir inhaltlich werden, bitte stellt euch doch mal kurz selbst vor. Wer mag den Anfang von euch? Joanna.
Ich fange sehr gerne an. Vielen Dank, Erik. Wir haben uns sehr lange drauf gefreut. Und
ich mich erstmal. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen.
Ein kleiner Insider-Witz. Also ich bin Joanna. Ich bin seit über 25 Jahren jetzt im Marketing tatsächlich. 15 Jahre Unilever. Und seit 9,5 glücklichen Jahren bei Lego. Mhm. Habe 2014 in München angefangen als Head of Marketing für Dach. Dann 3 Jahre GM gemacht, General Manager für die Tschechische Republik und die Slowakei. Und bin jetzt seit 3 Jahren in der globalen Produkt- und Marketingentwicklung in Billund, in der Zentrale, den Headquarters von Lego und gleichzeitig der Hauptstadt der Kinder.
Wie schön, die Hauptstadt der Kinder, das habe ich noch nie gehört. Das ist bestimmt ein Titel, den diese Stadt gerne und zu Recht trägt.
Und verdient, absolut.
Ja, sehr gut. Theresa, wie lange bist du denn schon bei Lego?
Hallo Erik nochmal.
Ja, moin.
Ja, guten Morgen, wie gesagt. Und servus auf jeden Fall. Seit 14 Jahren mittlerweile bin ich Teil der Lego-Gruppe. Leite das Marketingteam in der Dachregion, das bedeutet Deutschland, Österreich und Schweiz. Und habe zuvor auch einige Stationen schon durchgemacht bei der Lego-Gruppe. Meine Anfänge auch im Marketingbereich gehabt, im Brandmanagement, dann über verschiedene Vertriebskanäle sozusagen wieder zurück ins Marketing gekommen und vertrete heute die lokale Perspektive, während Joanna sich ja sozusagen aus dem globalen
Bereich zuschaltet.
Genau.
Ja, was für ein Luxus hier. Also vielen Dank, dass ihr den weiten Weg hier in die Hansestadt Hamburg auf euch genommen habt. Ich kenne Joanna schon ein bisschen länger und wir hatten hier und da auch schon den ein oder anderen Ansatzpunkt Ansatzpunkt, ne?
Also, klingt toll.
Ich kenne Lego so ein bisschen und mir ist nochmal deutlich geworden in der Vorbereitung und ihr habt es mir auch gerade vorhin nochmal erzählt, dass das ja eine Marke ist, die jetzt wirklich schon 90 Jahre alt ist. Und trotzdem, also in meiner Wahrnehmung, frisch und relevant, vielleicht sogar relevanter denn je, mir fehlt ja der Vergleich. Aber das wäre so mein
Sollen wir dort anfangen?
Das wäre so mein erster Punkt. Wir wollen jetzt nicht 90 Jahre zurückgehen, aber so die größte Frage, die ich mir stelle, wie hält man eine Marke so relevant, dass man über Generationen hinweg in den Kinderzimmern präsent bleibt?
Ich glaube, das ist das, was uns jeden Tag aus dem Bett treibt, wie man sich eben relevant hält. Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich so, dass es uns wichtig ist, Kinder zu inspirieren. Es ist wirklich, wir fangen mit dem Purpose an. Und das ist das, was für uns am wichtigsten ist. Kinder entwickeln sich, die Dynamik im gesamten Umfeld ist groß. Die Generationen der Kinder sind immer unterschiedlich, aber wo wir immer ansetzen ist, dass wir für die Kinder von heute und von morgen relevant sein wollen. Wir wollen Themen belegen, die für diese Kinder relevant sind, die sie stärken, die sie fördern, die ihre Kreativität fördern. Und da fangen wir tatsächlich an. Und die Kinder der 50er Jahre hatten vielleicht andere Umstände, in denen sie gespielt haben, wie die Kinder dieser Zeit. Aber es gibt tatsächlich universelle Wahrheiten, die für Kinder relevant sind, was sie fördert und womit sie gern spielen. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an Kindern dran. Also wir beobachten Kinder, wir co-kreieren mit Kindern und so versuchen wir die ganze Zeit am Puls der Zeit tatsächlich zu bleiben.
Ganz genau. Und wir durften jetzt beide auch schon einige Jahre die Lego-Gruppe oder die Lego-Marke sozusagen ganz aus der Nähe miterleben. Und ich glaube, was wirklich auch besonders ist, du hattest gefragt, wie hält man die Marke relevant? die Marke erfindet sich auch täglich, monatlich, wöchentlich, jährlich neu. Ohne dabei den Kern zu verlieren, weil die Lego-DNA, der Lego-Stein, der existiert seit einigen Jahren. Und auch unsere Werte sind existent seit vielen, vielen Jahren und haben sich nicht geändert. Aber wie wir natürlich unsere Produkte entwickeln, wie wir unsere Marketingstrategien vorantreiben, das ist doch jeden Tag aufs Neue auch wieder neu.
Da werden wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Vermutlich gibt es sowas wie eine typische Lego-DNA. Also ich habe also in der Zusammenarbeit auch immer wieder festgestellt, dass ihr, wenn man euch so erlebt, das ist ja schon ein paar Jahre her, ne? Aber ich glaube, da habt ihr nichts verändert, dass ihr, obwohl ihr ja vermutlich in vielen Bereichen der unangefochtene Marktführer in vielen Bereichen seid, aber dass ihr so eine Art fast demütige Bescheidenheit gerade trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund eures Erfolges irgendwie mitbringt. Ihr hinterfragt wahnsinnig viel. Ihr stellt euch, glaube ich, auch selbst in Frage und nicht nur praktisch das Marktumfeld. Ist das etwas, was so typisch in der Lego-DNA ist? Dieses, will ich sagen, über selbstkritische, aber zumindest nichts als gegeben anzuerkennen?
Ja, ich würde jetzt erstmal mit unserem Spirit antworten. Das kennen alle 24.000 Mitarbeiter weltweit. Es ist only the best is good enough, weil es geht hier wirklich darum, es geht um das Wohlergehen, es geht um die Inspiration von Kindern. Und deshalb müssen wir uns immer wieder in Frage stellen und müssen sehen, was Kindern gut tut und was für Kinder relevant und inspirierend ist, jeden Tag. Und wir wissen, viele von uns haben Kinder oder sind im direkten Umfeld von Kindern, dass Kinder sehr neugierig sind, sehr dynamisch und immer nach etwas Neuem gucken. Und insofern müssen wir auch das jeden Tag für uns machen und schauen, was gerade ansteht, was gerade cool ist, was gerade angesagt ist, was sie gerade auch bewegt, ob nun jetzt was Werte angeht oder zum Beispiel Nachhaltigkeit ist jetzt ganz groß in der Gen Alpha. Also wir sind wirklich die ganze Zeit darum bemüht, am Puls der Zeit für und mit den Kindern zu sein.
Also das ergibt ja total Sinn. Ich glaube, so ein Wert mit einem hohen Qualitätsanspruch zu etablieren, ist, glaube ich, gar nicht so sehr überraschend, würde ich sagen, weil ihr ja auch davon lebt, dass man euch über Generationen nutzt. Ne? Das ist vermutlich auch einen großen Weiterempfehlungscharakter. Ich meine aber auch so aus den Geschäftsverläufen der letzten Dekaden irgendwie auch mal rausgelesen zu haben, dass Lego nicht immer so Bombe ging, wie heute. Wie lange ist das her, dass Lego mal so ein bisschen, ich will nicht sagen in Schieflage, aber dass es mal nicht so prall lief?
Das muss noch vor unserer Zeit gewesen sein, gell? Ja. 20 Jahre. Das ist ungefähr 20 Jahre her, ein bisschen mehr sogar. Das muss so 2000, 2001 um den Dreh gewesen sein.
Okay. Meint ihr, dass sich das auch so ein bisschen in diese Humbleness übersetzt hat? Also, oder vielleicht ist das ja nur meine Wahrnehmung. Vielleicht sagt er, nee, Erik, das stimmt gar nicht. Wir sind überhaupt gar nicht so humble, weder in München noch in Billund. Das ist eine falsche Wahrnehmung.
Ich glaube, Failures make you humble and make you grow. Aber gerade intern, was zum Beispiel interne Prozesse und wie wir miteinander intern arbeiten, hinterfragen wir uns da schon. Also wir haben eine sehr lange Marketing-Value-Chain, eine sehr komplexe und sehr effiziente Supply-Chain. Und da wird ganz genau geguckt, dass eben alle Funktionen so zusammenarbeiten, dass wir effektiv und effizient sind. Dass wir nicht zu komplex werden, dass wir relevant bleiben.
Also gerade in der Größenordnung, in der ihr als globaler Player unterwegs seid, ist das ja vermutlich auch eine große Gefahr, ne? Das
Komplexität
im Prozess.
Genau. Und wenn man zum Beispiel den Kindern ein breites Angebot geben möchte, dann schnell wird ein breites Angebot divers, kann komplex werden und kann dann eben intern zu Effekten führen, die businessmäßig eben schwierig sind. Und darauf müssen wir dann schon achten.
Das glaube ich sofort. Und wir kommen sicherlich gleich auch nochmal auf das Thema, wie breit eigentlich eure Angebotspalette ist und wie viele unterschiedliche Geschäftsmodelle auch dann dahinter stehen. Vielleicht nochmal gerade zum Thema Konsumgewohnheiten und die Fokussierung auf Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade durch die Digitalisierung in den letzten 20 Jahren auch das Zeitbudget der Kinder vermutlich der eigentliche Wettbewerb ist, ne? Wenn man das so sagen darf. Also digitaler Wettbewerb, Gaming war vor 20 Jahren noch nicht so ein großes Thema, glaube ich, stundenweise. Streaming ist, also jede Menge muss ich euch nicht erklären, aber es gibt jede Menge Konkurrenz um die Zeit und die Aufmerksamkeit von Kindern. Ist da nicht die Gefahr, dass grundsätzlich das Spielen, das kreative Spielen zu kurz kommt?
Definitiv. Und das ist auch wirklich, wie wir immer unseren Wettbewerb beschreiben intern. Mhm. Es geht um die Zeit von Kindern und wie du es bereits genannt hast, das können ganz andere Kategorien sein. Das könnten aber natürlich auch schulische Aktivitäten sein, die sehr viel Zeit für die Kinder einnehmen. Nachmittagsprogramme, die sich natürlich auch Eltern gemeinschaftlich mit ihren Kindern, woran sie teilnehmen. Und das Spielen ist aber weiterhin extrem relevant für Kinder, weil durch Spielen schulen Kinder einfach ihr Selbstbewusstsein, ihre kreativen Fähigkeiten. Sie stellen sich einfach auch mit Problemlösungskompetenz für die Zukunft auf. Und deswegen glauben wir auch wirklich elementar an die Bedeutung von Spielen auch für die Zukunft. Und ja, man muss für die Zielgruppe relevant bleiben. Und das bedeutet, dort zu sein, wo sich unsere Zielgruppe auch befindet. Und das immer wieder zu hinterfragen, mit welchen Themen setzt sich unsere Zielgruppe auseinander? Mhm. Wo verbringen sie ihren Alltag? Auf welchen Plattformen bewegen sie sich? Und dann eben gucken, ob wir dort wertemäßig sozusagen auch Übereinstimmungen sehen. Weil das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht willkürlich guckt, wo ist die Zielgruppe unterwegs und jeden Trend mitgeht, sondern immer das Ganze auch noch einheitlich mit unseren Werten in Übereinkunft treibt.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass also gerade auch die Werte, wenn es zum Beispiel jetzt ins rein Digitale geht, dass das gar nicht so trivial ist, dass da wirklich konsequent zu bleiben. Das ist vielleicht eine gute Überleitung jetzt in die, damit man nochmal verstehen kann, wie breit eigentlich das euer Angebotsportfolio ist. Also als ich an eure Marke herangeführt wurde, kann man ja wirklich sagen, ich bin hier Anfang der 70er auf die Welt gekommen, 71, da gab es in meiner Erinnerung drei Produktbereiche. Also es gab die Duplo, ich weiß gar nicht, ob Duplo schon da war. Also ich meine,
es war da.
War schon da? Gut. Also es gab Duplo, die fand ich irgendwann, also ich dachte,
72. Ja. Aber ist ja ab anderthalb, ja, genau. Insofern ja. War es.
Ich war, glaube ich, schon zu alt, als Duplo mein Kinderzimmer erreicht, war ich schon zu alt für Duplo. Ich kann das ja so sagen, ich habe Duplo nicht verstanden, weil ich ja schon bei Lego war. Ne? Also das Downgrading ist, glaube ich, ganz schwer. Also es gab Duplo, es gab Lego und es gab danach Lego Technik.
Ja.
So. Ganz nebenbei gab es einen, der sonst Dübel herstellt, der auch in diesem Technikbereich zeigt. Also das war so meine Erinnerung an die 70er Jahre. Jetzt ist das ja mal so diversifiziert. Ihr habt aber bestimmt so, ich muss jetzt nicht alles erzählen, aber so die groben Blöcke, was ihr heute anbietet, damit wir die Komplexität greifen können.
Gerne, ich würde die Frage gerne aufspalten. Einmal in die Produktpalette, also das Portfolio. Und dann können wir später irgendwie auch noch über die Spielerlebnisse sprechen, ja, so ein bisschen andockend daran, was Theresa vorhin gesagt hat, dass wir eben auch Gaming anbieten, Entertainment und so weiter. Aber jetzt auf die Produkte bezogen, weil das deine erste Frage war. Also wir haben über 800 Produkte gerade auf dem Markt. Die Vielfalt, ja, wir wollen ja auch die unterschiedlichen Passion Points, wie wir sie nennen, ja auch abdecken für alle möglichen Zielgruppen von anderthalb bis über 100 Menschen werden heute älter, was auch für uns wunderbar ist. Wir wollen auch die ansprechen. Nein, aber wir haben von Duplo, also Preschool nennen wir diese Zielgruppe, haben wir Duplo, dann haben wir so ein 4+, wo wir im Grunde die Duplo-Kinder überführen in das Lego-Portfolio mit so vereinfachten Bauanleitungen. Und dann praktisch ab 5, 6 gibt es dann das Produktportfolio, was, glaube ich, jeder kennt. Und was mehr anspruchsvoll ist, und da gehen wir eher in das Teenageralter und eben die Adults, wie wir sie nennen, dann eben Technik sehr stark ab, glaube ich, 7, 8 und dann aber immer größere Sets und auch anspruchsvollere Sets für unsere Masterbilder, die eben bei Technik sehr viel Auswahl finden, von Vehicles bis hin über Space und alle möglichen Passion Points, und haben jetzt eben auch noch ein Portfolio für Erwachsene über Botanicals, vielleicht habt ihr es gesehen, ganz erfolgreich gerade, sind unsere unterschiedlichen Blumenkreationen, die sehr viele Occasions irgendwie auch noch on top abdecken. Und eben auch, vielleicht, dann höre ich da jetzt auf, weil ich könnte für immer weitergehen, mit Titanic zum Beispiel, das größte Set, vielleicht hat der eine oder andere das gehört, 1,30 Meter lang. Ich habe es versucht, mit der Familie aufzubauen. Ich glaube, wir haben 9 Monate gebraucht, aber es gibt Leute, die das wahrscheinlich schneller hinkriegen.
Bei uns zu Hause steht Architektur. Im Grunde hast du mich dann, du hast mir damals als kleines Geschenk in München, ich weiß nicht, was es war, Paris, Berlin, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da weitergemacht und super. Das hat immer noch einen Platz.
Siehst du, jetzt hast du noch ergänzt. Fantastisch. Ja. Architekte haben wir auch noch. Theresa, hast du noch? Es gibt so viel. Star Wars, um Gottes Willen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
25 Jahre nächstes Jahr.
Die Franchise, also die genau, also das ist vielleicht auch nochmal bevor, weil das ist ja weder, also das ist ja beides, wenn ich es richtig verstehe, das kann ja physisches Produkt sein, als auch digitales Produkt sein.
Genau.
Euer, wie nennt ihr das eigentlich, eure Franchises, euer Lizenzgeschäft?
Also, genau. Ja, wir haben ein fantastisches Entertainment-Portfolio, also das wäre überhaupt nicht zu vernachlässigen, das ist super populär. Wir arbeiten mit, genau wie Theresa gesagt hat, ausgewählten Partnern zusammen, mit denen wir eben die wertkonform sind mit unseren Werten und unserem Anspruch auch, was Familien und Kinder angeht. Mhm. Also mit Disney, Lucasfilm, Marvel natürlich, dann Harry Potter, Warner Brothers, Universal, Jurassic World. Also all das, weil das Spielen, die Welten, genau wie du auch gesagt hast, die verschmelzen und Kinder spielen auch sehr, sehr gerne Stories nach, die sie sehen und das möchten wir natürlich auch abbilden und das machen wir mit unserem Entertainment-Portfolio.
War die Disney-Kooperation eine der ersten?
Wobei Lucasfilm, also tatsächlich Star Wars, sind nächstes Jahr 25 stolz.
Und damals war Lucas noch nicht Disney.
Und damals war es noch nicht Disney. Wir haben eigentlich das relativ parallel ab dann Ende der 90er Jahre aufgebaut.
Ja. Mhm. Dann, ich hätte jetzt bei gesagt, da müssen wir jetzt eigentlich mal zu den digitalen Produkten kommen.
Mhm.
Dieses Imprinting, so das Erste, was man kennt, das ist immer so das Dominante. Deshalb ist bei mir, ich sehe immer noch die Boxen primär.
Das ist auch das Herz.
Seit wann gibt es denn, das ist auch eine interessante Aussage, das ist das Herz, ja. Das ist, seit wann gibt es die digitalen Produkte? Und was sind die überhaupt, was stellen die?
Das ist eine gute Frage. Und da geht es dann wirklich in die Richtung, was ist auch die Definition digitaler Produkte? Weil zum einen reden wir wirklich über reine Produkte, die physisches und digitales Spielen miteinander verbinden. Auf der einen Seite reden wir aber natürlich zum Beispiel auch über Videogames gemeinsam mit Lizenzpartnern. Mhm. Wir reden darüber, dass wir natürlich Partnerschaften wie zum Beispiel mit Epic eingehen, um uns auch zukünftig im Bereich wie Metaverse zu bewegen. Mhm. Wir reden natürlich aber auch um gewisse Kooperationen mit lokalen Verbänden, um digitale Sicherheit sicherzustellen, eben auch für Kinder und Erwachsene. Wir haben in unserem sogenannten Owned Ecosystem natürlich auch digitale Angebote, wie unsere Lego Live App, um da eben einiges bereits zu nennen.
Mhm.
Also im digitalen Bereich sind wir schon seit vielen Jahren unterwegs. Und natürlich gewinnt dieser Bereich mehr und mehr an Bedeutung auch für die Zukunft. Wo man jetzt aber genau die Jahreszahl rauskriegt,
wo man
richtig, genau die Grenze zieht, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig.
Hast du praktisch den Geist meiner Frage genau richtig aufgegriffen. Mir ging es gar nicht so um die Jahreszahl, sondern eher um die Einordnung, wie die Evolution in das Digitale hinein stattgefunden hat. Hat das auch was für eine Auswirkung auf die Customer Journey, so diese Discovery Phase? Also wie gesagt, in meiner Wahrnehmung war Lego schon immer da. Ich glaube, das geht auch vielen heute noch vielen Kindern so. Was wisst ihr über eure Zielgruppe und ihre Kinder, wie sie Lego, also euer Universum, discovern und wie sie dann aus eurer Perspektive idealerweise dann immer auch treue Markennutzer bleiben?
Wir wissen, dass es definitiv nicht den einen klaren Weg gibt. Das wird es ja sehr einfach machen. Also ich bin jetzt auch seit, wie vorhin genannt, 14 Jahren mit dabei. Früher, wenn wir neue Produktlinien auf den Markt gebracht haben, war es klar, da sind wir ins lineare TV gegangen. Darüber haben wir eine große Zielgruppe erreicht und das machen wir natürlich heute auch noch, aber heutzutage sind tausend weitere Möglichkeiten.
Ich wollte gerade ketzerisch sagen, sieht nur keiner mehr. Ne?
Doch, tatsächlich ist TV immer noch relevant für unsere Zielgruppe, das darf man nicht ganz unterschätzen. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten. Joanna hatte Content genannt. Content ist ganz, ganz wichtig. Diesen Content spielen wir nicht nur noch über linear TV, den spielen wir über Partner wie Netflix, über unseren eigenen YouTube-Kanal. Also da gucken wir wirklich, dass wir auch nicht exklusiv sozusagen arbeiten, sondern wirklich auch in die Breite streuen, um zu versuchen, also eine große Zielgruppe auch zu erreichen und die Awareness eben über verschiedene Plattformen auch aufzubauen. Gaming ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, den Joanna auch genannt hatte. Das ist, wo Kinder ihre Zeit verbringen. Also wie können wir natürlich auch Ansätze finden, unsere Marke im Bereich des Gamings, der Gaming-Plattform auch relevant zu machen? Das ist ganz wichtig. Dann gibt es aber auch natürlich jetzt mal raus aus dem digitalen Bereich auch viele physische Ansatzpunkte. Mhm. Es gibt In-Store-POS, es gibt natürlich tolle Events, auch gerade im Eventbereich hält die Digitalität immer mehr Einzug, auch dort physisch und digital miteinander zu kombinieren. Mhm. Ja. Da um nur ein paar zu nennen, und ich glaube, Joanna, du kannst ergänzen.
Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr das erste Mal eine LegoCon gestartet, ja, wo wir ein riesiges digitales Medienevent gemacht haben. Wir haben die Lego Masters, hast du das auch mal gesehen im Fernsehen hier, wo wir einen riesen Wettbewerb im Bauen im Fernsehen aufbauen, und das wird nicht nur in Deutschland ausgestrahlt, sondern auch global. Theresa hat genannt Gaming. Wir haben die Skywalker Saga rausgebracht vor ein paar Monaten, ist eines der erfolgreichsten Videogames überhaupt. Und zu deiner Frage zurück, es gibt Kinder, und es kommt immer darauf an, in welchem Land du auch bist, welche Legacy die Marke hat. Deutschland ist ein absolutes Legoland. Da gibt es, wie du ja auch sagtest, Generationen von Eltern und Großeltern, die das Lego dem Kind einfach irgendwie ab zwei irgendwie hinlegen und mit dem anfangen zu bauen. Aber es gibt eben auch andere Länder, zum Beispiel China, ja, wo die Marke eben noch recht jung ist. Und da fängt nicht alles bei der Lego-Box an, sondern da fängt es vielleicht an, wir haben den Lego-Movie vor 9 Jahren rausgebracht, ja. Oder dann ist es eben das Game. Oder zum Beispiel in China machen wir ganz, ist der Retail, das, der Retail-Experience sehr groß. Mhm. Und so werden die unterschiedliche Kinder in unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Ländern unterschiedlich an die Marke rangeführt. Was wichtig ist am Ende, ist aber das Bauerlebnis, weil das ist da, wo eben unser Purpose ist. Und da geht es wirklich um das kreative Potenzial, um all die Werte, die Theresa genannt hat. Das heißt, das Herzstück ist und bleibt der Baustein. Und wir machen aber aus einem Produkterlebnis mittlerweile ein Spiel- und Markenerlebnis, um eben die Kinder dort abzugreifen, wo sie sind, mhm. und entsprechend relevant zu bleiben.
Das, ich weiß nicht, warum es mich überrascht. Ich finde es zumindest überraschend klar, dass ihr so den Stein, also den Baustein so in den Mittelpunkt setzt. Ich verstehe das aus einer Markenführung heraus so. Ich glaube, ihr könntet euch in manchen Märkten euch vermutlich das Leben einfacher machen, wenn ihr einfach so für den schnellen Markteintritt, das, was jetzt zum Beispiel gerade eine populäre Franchise ist, um dann so in den Markt reinzugehen. Mhm. Du hast es gerade selbst gesagt, Johanna, dass das in Märkten wie zum Beispiel in Deutschland, die vermutlich zu eurem ältesten und vermutlich auch nicht kleinsten Markt gehören, dass es in Märkten, wo es diese Legacy noch nicht so lange gibt, dass das dann anders aussieht. Ist da auch so ein bisschen der Media-Marketing-Mix anders? Also, dass man mehr Dominanz auf Gaming hat, wie vielleicht.
Ja, absolut. Also auch in den USA zum Beispiel. Mhm. Ja, also in den USA ist Entertainment extrem wichtig, und es ist auch ein sehr, sehr guter Entry Point eben dann auch für unsere Marke. Also Star Wars, Marvel, Harry Potter, die sind sehr, sehr groß in Amerika, und da versuchen wir eben die Kinder über diese Entertainment-Franchises entsprechend auch mit sehr, sehr enger Kooperation mit Disney und Lucasfilm eben an das Lego-Portfolio ranzutragen und machen sehr, sehr viele Kooperation. Zum Beispiel jetzt Disney ist 100 geworden, vielleicht hat der eine oder andere das gehört. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit Disney, wo wir im Grunde die Disney-Welt, die Familienorientiertheit, die Spielerlebnisse, das Entertainment von Disney gemeinsam zelebrieren. Mhm. Und das machen wir zum Beispiel auch global in einem globalen Programm. Und es wird dann eben übersetzt in eben lokale Adaption, sodass es eben entsprechend auch für das Kind in Deutschland, in Tschechien, in Polen, in den USA, in China, in Südafrika eben auch relevant ist.
Also das heißt, ihr geht ja je nach Marktsituation, Marktalter, kann man auch vielleicht sagen, unterschiedlich vor. Wie ist das? Wir haben beide gesagt, dass der Content total wichtig ist. Ich will so ein bisschen auf diese Frage, was spielt eigentlich global eine Rolle, also sozusagen vermutlich, also was kommt zum Beispiel zentral aus Billund und was macht ihr lokal in den Märkten? Vielleicht fangen wir so am besten, also entweder habt ihr was von der globalen Marktführung, aber was mich besonders interessiert, ist das, was für die digitalen Kanäle halt besonders relevant sein wird. Und das ist auf der Content-Seite ja nicht nur das, was ihr selbst habt und selbst, sagen wir mal, in eurem Einfluss habt, sondern auch, was über euch gesagt wird.
Also unsere Strategie ist natürlich, dass globaler Content erstmal Sinn macht. Dadurch erreichen wir natürlich eine super breite Zielgruppe. Also wenn es wirklich in die Richtung jetzt zum Beispiel TV-Serien-Content geht, um Shortform-Movies, die werden natürlich global entwickelt und werden dann wirklich in jedem Land eingesetzt. Vielleicht ist der Marketing-Push dahinter, wie man wirklich die Awareness auf diesen Content lenkt, ein kleines bisschen anders und angepasst. Aber der Content ist an sich erstmal der gleiche, wenn es wirklich zum Beispiel eben um den Content für unsere Produktlinien geht. Natürlich ist es aber trotzdem wichtig, und ich spreche jetzt sozusagen aus Marktperspektive, auch lokalen Content zu haben. Wir sprechen da immer so ein bisschen von dem lokalen Topspin, dem lokalen Twist, den wir auch reinbekommen wollen, weil es einfach immer relevanter wird, auch sozusagen plattformzugeschnittenen, audience-zugeschnittenen und auch timing-wise zugeschnittenen Content auch zu haben. Und da ist einfach dieses One-Size-Fits-All passt einfach auch nicht komplett. Also deswegen produzieren wir auch lokal zusätzlichen Content für unseren Markt. Also wir arbeiten zum Beispiel mit lokalen Brand-Ambassadoren zusammen. Wir machen natürlich auch zum Beispiel mit Influencern, wirklich die wählen wir lokal auch aus, für unseren Markt zugeschnitten. Also da gibt es ja zum Beispiel die Beispiele, wo wir letztes Jahr mit Katy Perry kooperiert haben. Das ist natürlich ein Traum. Dadurch steigert man natürlich auch immens nochmal seine Awareness-Grad. Aber dann hatten wir zum Beispiel eine lokale Umsetzung mit Mark Forster. Mhm. Und was das wirklich dann für den deutschen Markt bedeutet hat, das sind einfach nochmal ganz andere Zahlen, auf die man guckt, weil es einfach diese lokale Relevanz auch hat.
Ja.
Ich glaube, das ist bei einer globalen Marke immer die Frage. Ich glaube sogar Kategorie- und industrieübergreifend, wie regelt man die Markenführung und wie ist die Balance zwischen global, regional und lokal? Und da bleiben wir auch, deshalb sind wir auch beide heute hier, das ist ganz wichtig, in diesem Diskurs zu bleiben, ja, zu sagen, was kann man global machen. Es ist auch wichtig für Kinder und für unsere Zielgruppe, dass Lego Lego ist, wo auch immer sie uns finden, ja. Wir haben mittlerweile eine globalisierte Wirklichkeit und es ist uns wirklich wichtig, als Marke auch konsistent zu sein. Das heißt, wir brauchen die globalen Markenbotschaften, wir brauchen das globale Portfolio, wir wollen eben auch reliable zu verlässlich und konsistent sein für unsere Zielgruppen weltweit. Auf der anderen Seite ist es eben super wichtig, diese lokale Relevanz zu haben und diese Nuancierung. Und intern machen wir das so, indem wir, obwohl wir mittlerweile ein großes Unternehmen sind, sehr, sehr eben stark in einem sehr direkten und sehr vertrauensvollen, mit einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit sind.
Mhm. Ergibt total Sinn für mich, also gerade auf der qualitativen Marketing, also alles, was die Markenführung angeht, ist total logisch bei eurem Produktportfolio. Ihr würdet ja im Grunde Effizienzen auf den lokalen Märkten total liegen lassen, wenn ihr diese Adoptierung nicht gut machen könntet. Das bringt mir so ein bisschen auf die Media, so ein bisschen auf die Paid-Seite. Ich weiß, ihr werdet vermutlich mir jetzt nicht die Hinterkommastellen nennen wollen, aber könntet ihr mir so grob galaktisch sagen, wie sich eure Budgetgenese so verändert hat in den Jahren? Also A, was viele immer interessiert, sofern ihr es denn sagen könnt und wollt, der Shift von du hast es gerade gesagt, dass früher hättet ihr viel in lineares TV reingeschoben, aber wie sich so der Shift aus analogen Medien in digitale Medien umsetzt und wie ihr auch praktisch landesweit oder in Regionen die Marketingbudgets steuert. Wirklich nur auf einer ganz groben, abstrakten Ebene.
Also ich meine, integriertes Marketing ist ja ein ganz großes Thema. Das wird ja auch nicht komplett fremd sein, sozusagen. Natürlich ist der Shift über die letzten Jahre bereits gewesen, mehr in, wie du es genannt hast, den digitalen Bereich zu investieren, aber natürlich auch ein bisschen diese Abhängigkeit von Paid auch für die Zukunft zu reduzieren und mehr in den Owned, in den Earned, auch in den Shared-Bereich natürlich einzuzahlen. Und vom Owned-Bereich habe ich ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wie wirklich unsere Lego Live-App, unser Lego Live-Magazin, Lego.com Kids, aber auch genauso Angebote für die Erwachsenen. Das wollen wir natürlich stärken, das wollen wir viel integrativer auch noch in unseren Marketingplänen sozusagen auch spielen. Shared-Bereich, wir haben vorhin auch schon über Disney gesprochen, eine ganz, ganz tolle Partnerschaft seit vielen Jahren. Hier haben wir natürlich gemeinsame Ansätze, wie wir ja zum Beispiel dieses Jahr 100. Geburtstag Disney. Ich bin schon wieder hier von der Marketingplanung im nächsten Jahr gewesen.
Wir schreiben heute hier in Hamburg das Jahr 2023.
Wir sind 2023, ganz genau.
Ende Juni 2023.
Aber solche Occasions geben natürlich tolle Möglichkeiten, auch gemeinsam, sozusagen die Ansätze zu nutzen.
Ja, und das habe ich ja übersehen, das macht es ja noch viel komplexer. Ihr habt ja auch noch praktisch Partner draußen.
Wir müssen ständig Geburtstage feiern, auf jeden Fall. Ja, das ist ein einziger großer Geburtstag.
Ja, aber auch gemeinsame Budgettöpfe, die ihr kommt. Also das ist, das macht es ja nochmal interessanter, aber vermutlich auch nicht ganz unkomplex.
Wir haben auch noch, wir haben das große Privileg, dass wir ganz, ganz viele Fans haben, weltweit und jüngere und ältere Fans, wir nennen das User-Generated Content. Mhm. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das ist shared und earned und wir haben wirklich Fans von Ninjago, von Star Wars, von unseren Marken, die, also Submarken, die ihren eigenen Content, ihre eigenen Kreationen auf sämtliche Social Media Kanäle stellen, die wir noch nicht mal kurieren können momentan, und die wirklich die Marke hinaustragen, die Kreativität und die Liebe für die Marke uns helfen hinauszutragen. Also ich glaube, da ist Shared und Earned wirklich mittlerweile auch ganz weit vorne. Da wollen wir auch ein bisschen enger auch mit den Fans zusammenarbeiten. Vielleicht kannst du noch mal nennen, was wir mit den AFOs machen. Adult Fans of Lego. Ganz wichtig, AFO.
Ganz wichtige Abkürzung, ja.
Ne? Und wir haben auch noch, wir fangen jetzt Pilotprojekte an, wie wir eben Fans, vielleicht auch Teenage-Fans demnächst auch besser ansprechen können und wir mit ihnen gemeinsam zusammenarbeiten können, um Kinder weiter zu inspirieren. Aber zu den AFOs.
Ganz genau, die AFOLs hast du bereits genannt. Ich hatte tatsächlich erst vorgestern die Chance, die AFOLs sozusagen, die Vertreter der AFOL-Verbände auch in Deutschland kennenzulernen. Wir haben in Deutschland mehr als 25 Verbände und Adult Fans of Lego, ich glaube, sagt schon ganz, ganz viel.
Deutschland mehr als 25, das muss ich kurz mal genießen. Ihr habt 25 Verbände, die im Grunde Hardcore-Userinnen und User eurer Produkte?
Ganz genau, Fans, ich würde sie fast Partner schon nennen, weil wir in ganz vielen Bereichen auch mit ihnen kooperieren. Ja, das sind ganz große Brand-Ambassadoren sozusagen, des Lego-Steins.
Fördert ihr, also vom Start weg, also sagen, haben die sich eigenständig gegründet und ihr unterstützt sie dann oder habt ihr die ins Leben gerufen?
Nee, die haben sich komplett eigenständig gegründet. Also das sind wirklich, das sind einfach Fans des Lego-Steins. Die entwickeln entweder ihre eigenen Kreationen, schließen sich teilweise auch zusammen, um Großaufbauten zu machen und wir streben einfach wir pflegen eine enge Partnerschaft mit ihnen, weil wir einfach uns bewusst sind, wie wertvoll es auch für eine Marke ist, durch solche Partner so eine Strahlkraft nach draußen zu bringen.
Wie cool ist das denn, wenn man so eine Marke hat? Also bei euch ist vielleicht auch nicht alles Sonnenschein, könnt ihr mir gleich mal sehen, was nicht so sonnig. Aber stell mal vor, ich meine, hey, wie viele Marketing-Situationen gibt es, wo du irgendwie Produkte in die Märkte irgendwie fast reindrücken musst, die keiner so wirklich, also die wenig zusätzlichen Wert irgendwie reinbringen. Also Marketing Deutschland ist ja nicht frei von saturierten Gebieten. Wie cool ist das, wenn man 25 Verbände nur in Deutschland hat, die wirkliche Fans, also total, oder Ambassadoren, wie du sagst, Resa,
und die machen Messen, die laden Schulklassen ein, weißt du, da werden komplette Schulklassen, dürfen sich dann die Riesenaufbauten von Lego wirklich angucken, verbringen da teilweise 8 Stunden wirklich vor Ort und gehen natürlich immens begeistert wieder raus.
Wenn ich frech wäre, ich bin ja nicht frech, würde ich sagen, ich dachte bis vor kurzem immer, der einfachste Marketingjob, den man in Deutschland oder vielleicht in Mitteleuropa haben kann, ist der bei Google. Schöne Grüße in die ABC-Straße. Da kommt aber auch so ein bisschen, ich würde nur noch ergänzen, wenn ich frech wäre, dass das ja auch praktisch eine de facto Monopolstellung ist und das habt ihr ja nicht. Aber jetzt glaube ich, der coolste Marketingjob, den man haben kann, ist in Mitteleuropa für Lego verantwortlich zu sein, weil man allein ohne was dafür zu tun muss.
Unangefochten, unterschreibe ich sofort.
Ja. Und dann habt ihr vermutlich, also das weiß ich jetzt nicht, aber so wie ich euch wahrgenommen habe, ist eure Kultur eine, ich würde sie ja mal ganz eurozentristisch sagen, eine durchaus europäisch, fast sogar dänische Kultur. Das heißt, ihr werdet vermutlich nicht so angeheizt, eure Ziele so sehr zu pushen, dass ihr in der Gefahr seid, eure Werte irgendwie zu verraten.
Also wir wollen absolut nicht in diesen Widerspruch reingehen, sondern du hast gesagt, es ist nicht, wo scheint die Sonne bei uns nicht? Eigentlich scheint sie manchmal in Billund nicht, aber das ist eher geografisch bedingt. Nein, aber es soll kein Widerspruch sein und genau darin liegt die Balance. Ne? Also wir haben natürlich auch einen Anspruch, im Grunde zu wachsen. Unsere Ambition ist vor allem auch, mehr Kinder an die Marke ranzuführen und dann natürlich entsprechend auch Wachstum zu generieren. Und da gibt es manchmal eben auch durchaus Situationen, wo wir uns überlegen müssen, wie wir, dass es eben nicht zu einem Widerspruch kommt mit unseren internen Werten und unseren Werten insgesamt. Ich glaube, das andere, wo wir ein bisschen ernsthafter werden, ist, weil wir eine Verantwortung haben. Mhm. Wir haben Verantwortung Kindern gegenüber, wir haben auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, wenn man eine so relevante und große Marke ist, globale Marke ist. Wir sind auch unter den Top Brands im Ranking. Nummer 1, wenn wir das kurz noch anbringen
dürfen. Du musst das nicht verschämt. Ihr seid die Top 1 im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber.
Genau, Best Friends, ja.
In Billund.
Genau. Ja, ist so viel zu frech. Nein, aber darum geht es jetzt irgendwie weniger, sondern der ernsthafte Teil hier war, mit dem wir uns beschäftigen, ist eben der Verantwortung gerecht zu werden und zu gucken, wie wir eben A, der Gesellschaft was zurückgeben und B, eben immer darauf achten, dass wir die Themen der Kinder auch ansprechen. Und die sind manchmal komplex und mannigfaltig heutzutage. Es geht eben um Diversity und Inclusion. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben eine Marke für alle sind. Die Welt verändert sich. Wir werden inklusiver. Wir wollen Toleranz fördern. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Lego-Produkte, die Lego-Spielerlebnisse, unsere Inhalte an alle appellieren und adressiert sind, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt. Mhm. Wir wissen, dass 3 von 4 Kindern global sich durch Spielzeug, schönes deutsches Wort, nicht repräsentiert fühlen. Mhm. Und diese Aufgabe nehmen wir wirklich sehr, sehr ernst.
Ja, das finde ich gut. Ich kannte das Thema jetzt, also ich habe mir da noch nicht zu viel Gedanken drüber gemacht, muss ich zugeben. Ich kannte das Thema nur aus der darf man das sagen? Barbie-Puppen? Doch, man darf Barbie-Puppe sagen.
Natürlich.
Da ist mir dieser ernsthafte Konflikt, weil das Vorbilder sind, immer deutlich geworden. Klar, bei euren, überall, wo gespielt wird und wo Kinder auch Zielgruppe sind. Das fängt ja vermutlich auch schon viel früher an. Ne? Also überhaupt, wo man Marketing für oder, also wenn Kinder Zielgruppe sind, da weiß ich ehrlich gar nicht, was davon ist eigentlich reglementiert durch irgendwie freiwillige Selbstverpflichtungen. Was tut ihr selbst? Gibt es vermutlich, dann gibt es auch vermutlich in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Standards, die gelten. Aber ihr habt ja eure eigenen Standards, nehme ich an, so wie ich euch kennengelernt habe. Also die vermutlich härter sind als die der Länder.
Ganz genau. Also ich glaube, da nennst du das richtige Stichwort. Wir interpretieren eigentlich die Standards aufgrund dessen, dass wir eben als Zielgruppe hauptsächlich die Kinder, natürlich aber auch Erwachsene haben, eigentlich eher noch mal härter sozusagen, als die offiziellen Standards wirklich auch in den Ländern sind. Aber ich würde auch ganz gerne nochmal auf das Thema, was du angesprochen hast, Joanna, eingehen. Ich glaube, Lego Friends ist jetzt ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo wir jetzt Anfang des Jahres den Relaunch hatten und eben auch die sehr junge Zielgruppe bereits ansprechen wollen über die Themen, die der Gesellschaft von morgen einfach auch im Herz liegen, wie Inklusion und Diversität, wo wir einfach auch ganz viele unterschiedliche Charaktere in dieser Produktwelt drin haben, unterschiedlich bezogen auf ethnische Herkunft, auf Geschlecht, aber auch auf physische Merkmale. Und das hat sozusagen auch immer mehr Einzug in unseren Produktwelten. Und Lego Friends ist die eine Produktlinie zu nennen. Wir haben es aber genauso auch in anderen. In Lego City findet sich das wieder. Mhm. Wir haben ein ganz eigenes Produktkonzept mit Lego Bricks sozusagen, wo die Blindenschrift auf unseren Bausteinen abgebildet ist, abgedruckt ist. Genau.
Richtig gut. Ja, das finde ich toll, dass ihr diese, also das ist ja deutlich mehr als eine Initiative. Das ist ja vermutlich bei euch schon fast Berufung, dass wir das so ein Anliegen, dass ihr das so durchsetzt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, finde ich auch gerade Stärke. Ich will das gar nicht werten, immer auf Europa referenzieren, aber ich finde gut, dass es auch solche Initiativen und Anliegen mit europäischem Ursprung gibt. Super. Ich habe vergessen zu fragen, als wir über so dieses Thema, wie entwickeln sich die Kanäle. Wir haben kurz über Point of Sales gesprochen und ich war so fokussiert auf den vermeintlichen Abgesang von TV. Eure Retail-Welt hat sich ja auch verändert. Ne? Jetzt ist das hier ein Marketing-Podcast und wir wollen jetzt nicht über Sales sprechen. Also können wir, aber müssen wir nicht. Aber was hat das, also gerade weil jetzt neue Plattformen kommen oder da sind, kommen ist gut. Ich glaube, es kommt bald neue E-Commerce-Plattformen, die eure Marke distribuieren, wo der erste, sagen wir mal, Point of Contact nicht mehr das Regal ist, sondern das... Der Bildschirm, irgendein Bildschirm. Mhm. Wie hat sich das für eure Marketingwelt verändert? Also ich gebe so ein Stichwort Retail Media, vielleicht auch in den Content reingehen.
Vielleicht fange ich einen Schritt zurück an. Mhm. Wir wollen im direkten Konsumenten- und Shopperkontakt sein. Also Direct to Consumer wäre jetzt hier, Stichwort natürlich. Mhm. Und sind schon, auch wie andere Markenanbieter in anderen Kategorien, versuchen wir eben unseren eigenen Retail-Bereich, ob nun offline oder online, eben auch uns darauf zu fokussieren, weil wir dort eben auch, kriegen wir die Resonanz sofort. Ja, wir haben wie viele 2021 Retail-Stores in Deutschland jetzt?
Bisschen weniger.
Aber auf jeden Fall.
Viele Kontaktpunkte, die wir im Zweifel auch noch ausbauen wollen, auch global ausbauen wollen. Und dort gibt es eben einen direkten Kontakt. Und wir haben es natürlich online genauso auf lego.com, du hattest darauf angesprochen und abgezählt. Also die bauen wir immer weiter aus, müssen uns natürlich auf lego.com auch durchaus den Wettbewerb von anderen Third-Party-Retailern, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, natürlich auch aussetzen und zu sehen, dass eben unser Service-Level auch da ist. Und dass wir natürlich die auch nutzen, um Produktbotschaften, Stories und so weiter auch dort platzieren zu können, was wir natürlich auf den eigenen Kanälen viel besser machen können als eben auf anderen.
Aber ist es fair so zu sagen, als Verdichtung, dass ihr auf der einen Seite bei der Mediaseite, habe ich immer wieder rausgehört, wie stark ihr auf euren eigenen Content, auf alles, was organisch owned ist, plus diese hohe Viralität oder der hohe Grad der Weiterempfehlung, den ihr innehabt, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, dass ihr die Direct-to-Consumer-Welt auch stärker machen wollt, also dort, wo ihr selbst in Beziehung zum Kunden steht. Plus klar, euer Handelsgeschäft ist auch noch da, aber ihr versucht immer wieder den Kunden die Chance zu geben, direkt mit euch in Verbindung zu gehen.
Genau.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber natürlich jetzt wieder von der Marktperspektive kommt, unsere B2B sozusagen Connection zu unseren Kunden ist natürlich noch immens zentral, weil ich hatte auch ganz eingangs gesagt, dort sein, wo der Kunde ist, da geht es eben sehr, sehr stark darum, natürlich einfach auch Neukunden zur Marke zu rekrutieren, zu begeistern. Das schafft man nicht immer nur über die eigenen Kanäle. Dafür brauchen wir einfach auch unsere etablierten Partner. Und du hattest es angesprochen, natürlich wird auch hier der digitale Bereich, hat über die letzten Jahre immens an Relevanz gewonnen. Und hier heißt es natürlich auch, aus der Marketingperspektive nochmal umzudenken, wie wir dann unsere Kunden bestmöglich sozusagen auch aufstellen können, was wiederum Content angeht, was die Assets angeht, die sie natürlich auch benötigen. Und neue Optionen auch dort fürs Marketing zu nutzen. Retail Media, ganz, ganz relevantes Stichwort, was wir natürlich auch verstärkt spielen wollen, es bereits tun und wo die Reise natürlich auch in der Zukunft weiter hingehen wird. Oder auch Plattformen zukünftig zu nutzen, natürlich auch neue Zielgruppen zu entdecken, die vielleicht jetzt noch nicht unbedingt in dem Instant die Lego-Gruppe auf dem Radar hatten. Und da einfach wirklich Plattformpartnerschaften auch einzugehen.
Verstehe ich. Stichwort Retail Media, ist es ein fairer Guess, dass Retail Media die Media-Kategorie ist, die in den letzten Jahren am meisten zugenommen hat?
Eine derer, die immens an Relevanz gewonnen hat, ja.
Also ich frage vor dem Hintergrund, ich habe es im Vorgespräch kurz erzählt, ich war gerade auf der K5, sehr ordentliche E-Commerce, also D2C-Kongress in Berlin. Und dass das Retail-Media-Thema für einige schon wirklich eine ganz etablierte Kategorie, die auch sagen, das ist einer der sichersten Wachstumsmärkte, also auf der anderen Seite eher, dass was das meiste Budget kriegt. Und andere beginnen erst so langsam die Retail-Media-Stärken und Schwächen so langsam zu. Also es ist ja auch nicht so, dass es vollkommen, es ist keine einfache Disziplin, weil anders sind D2C-Media-Kontakte keine direkte Kundenbeziehung.
Ich glaube auch da ganz ehrlich zu sein, wir nutzen noch nicht zur vollen Gänze die Möglichkeiten dort aus, die für die Zukunft dort gegeben sind. Ich glaube, bei einigen Themen preschen wir einfach auch mal gerne vor, um dort auch wirklich mal für unsere Branche zumindest Innovationstreiber zu sein. Das können solche Bereiche auch wie Live-Shopping sein. Und was jetzt aber das klassische Retail-Media betrifft, ja natürlich, da sind wir engagiert, da machen wir viel, aber ich glaube, das Potenzial ist immens viel höher noch für die Zukunft und da werden wir uns genauso mit auf eine Reise begeben und
das glaube ich
gucken,
bei
was die Zukunft bringt.
Das glaube ich bei eurer Marktpositionierung kann ich mir vorstellen, dass, also ihr könnt ja da, also, ihr müsst ja nicht hektisch werden.
Aber wir müssen uns, es geht wirklich darum, also ich glaube, wir können uns auch als Innovationscompany irgendwie bezeichnen. Wir müssen uns wirklich eigentlich fast jeden Tag neu erfinden, um relevant zu bleiben. Ob es jetzt nur im Media-Bereich ist oder eben im Spielerlebnisbereich, Produkt oder eben Entertainment. Wir sind schon sehr breit aufgestellt und müssen zusehen, dass wir weiter wach bleiben.
Ja. Das ist eine schöne Klammer zum Anfang unseres Gesprächs, dass ihr, also nicht nur, also mir ist nochmal deutlich geworden, wie relevant ihr überhaupt seid, aber auch diese Art, dass nicht stehen bleiben. Sich weiterzuentwickeln, sich weiter zu hinterfragen. Ich fürchte, wir sind schon relativ am Ende, aber ich lasse euch zwei natürlich nicht gehen, ohne euch meine Abschlussfrage zu stellen. Ich weiß gar nicht, wer anfangen möchte. Die Abschlussfrage heißt, was dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt? Und ich frage euch natürlich getrennt voneinander.
Soll ich anfangen?
Ja, du, wenn ich meins parat hast, dann los.
You owe me. Ich habe darüber nachgedacht, weil du so nett warst, uns irgendwie die Frage vorab irgendwie so zum Nachdenken mitzugeben. 2026 ist noch nicht angefangen. Wir haben mit 2025 haben erste Vorbereitung für das Programm 2025.
Ihr aber seid jetzt schon mit 2025?
Ja, ich habe gedacht, dieses kleine Schmankerl gebe ich noch mit. Also wir denken so weit vor. Ja. Und 2026 habe ich tatsächlich noch keine Ideen mit dem Team. Und natürlich gleichzeitig versuchen wir in 2023 relevant zu sein. Aber nein, 2026 to be started.
Nicht schlecht. So weit im Vor. Na gut, ich kann mir vorstellen, da hängt eine ganze Menge dran bei euch.
Genau. Ja.
Wahnsinn. Wer weiß, wie die Welt in 2026 aussieht.
Ja, wir werden auch häufig noch einmal darüber reden müssen und vielleicht das eine oder andere wieder anpassen müssen. Mhm. Aber die ersten Gedanken werden bald anfangen, in ein paar Monaten.
Okay. Sehr. Und jetzt weißt du auch, warum ich immer verwirrt bin mit Jahreszahlen, sobald ich mit Joanna gesprochen habe. Dann weiß ich nicht mehr, in welchem Jahr ich aktuell bin. Nee, worauf ich einfach noch ganz gespannt bin, ist unser Nachhaltigkeitsjourney für die nächsten Jahre. Da sind wir weiter, da packen wir enorm viel Effort auch rein, bereits schon seit vielen Jahren. Wir haben tolle Milestones schon verzeichnet, was recycelbares Packaging angeht, was sozusagen die ersten Elemente auch in den Lego-Sets auf Basis natürlicher Rohstoffe angeht. Mhm. Und arbeiten mit Hochdruck weiter. Und da bin ich persönlich immens gespannt, was die Zukunft bringt, weil mir einfach das Thema persönlich auch ganz, ganz nah am Herzen liegt.
Ja, das verstehe ich gut. Ich hätte gedacht, dass, also klar, man kann immer noch nachhaltiger werden, aber etwas, was mir bei euren Produkten sofort positiv nachhaltig auswirkt, ist die hohe Nutzungszeit. Also so ich merke das jetzt, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle in dem Podcast schon mal private Details von mir verraten. Ich bin ja Großvater neuerdings seit...
Hey.
Ja, ich bin seit, also nicht nur ich, meine Frau ist Oma. Also wir sind, unser ältester Sohn hat vor 2 Jahren, nicht unser ältester Sohn, muss man ja aufpassen, wie man hier formuliert. Ne? Unsere Schwiegertochter und unser ältester Sohn haben vor 2 Jahren ihr erstes Kind bekommen. Und mir ist gerade an dem Wochenende aufgefallen, dass das Lego auf jeden Fall noch von unserem Ältesten war. Es war nicht nur Lego, war auch ein bisschen Playmobil dabei. So, und die, aber das ist auf jeden Fall schon eine Nutzungsdauer von mehreren Dekaden. Und mein Lego ist auch noch in Berlin da.
Und wir freuen uns über sowas.
Ja, und, das wird ja wir so schnell nicht weggehen. Ne? Man wird ja jetzt nicht sagen, also vielleicht wird es mal weniger genutzt, aber die Hürde, ein Produkt mit so einem hohen Involvement einfach ständig auszutauschen und durch Neues zu ersetzen, ist ja schon mal klar. Aber ich verstehe auch das, wenn gerade in wechselnden Märkten wollt ihr nachhaltiger.
Es geht eher um Erweiterung und nicht um Ersatz. Genau, so Longevity ist ganz, ganz wichtig.
Und das ist genau, was du sagst. Also Lego wird ja, Gott sei Dank, kaum weggeschmissen. Also ich kenne jetzt niemanden aus meinem Bekanntenkreis,
der wahnsinnig, das zu tun.
Was nehmen würde und da in die Mülltonne kippen würde, sondern es wird gestort, es wird an die nächste Generation weitergegeben. Und genau das wollen wir natürlich auch in der Zukunft wieder erreichen, dass wirklich dann auch die Langfristigkeit der Produkte genauso wieder gegeben ist. Deswegen stecken wir noch ein bisschen in die Forschung und bis dahin freuen wir uns aber, dass
die Spielmaschine und weitermachen.
Eine Unendlichkeit haben.
Ja, sehr gut. Richtig gut. Das hat mir richtig großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ich habe auch wieder viel gelernt. Diesmal aus einer Welt, die für mich schon fast, ich sage das mit aller Bescheidenheit, also das ist ja schon fast eine Luxussituation, so eine tolle Marke zu haben. Ich verstehe auch, dass es viel Verantwortung ist und darüber habt ihr ja auch viel gesprochen. So
herzlichen
eine Marke
Dank.
Weiterzuentwickeln. Also vielen Dank, dass ihr da
der
wart.
Der Spaß war auf unserer
vielen
Seite.
Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall.
Danke, liebe
Danke,
Theresa,
Erik.
Liebe Joanna. Vielen Dank.
Mach's gut.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.